SRF 2 Kultur.
Es sind die Umbrüche in der Geschichte, die gesellschaftlichen Traumata, mit denen sich die neue Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels befasst, Svetlana Alexievich. Die weißrussische Schriftstellerin berichtet in ihren Büchern etwa über die Folgen von Tschernobyl, über den Zweiten Weltkrieg aus russischer Perspektive oder über den sowjetischen Afghanistan-Krieg. Viele ihrer Bücher hat Ganna Maria Braungart ins Deutsche übersetzt. Meine Kollegin Elinor Landmann hat mit ihr über die frischgebackene Trägerin des Friedenspreises gesprochen.
Ganna Maria Braungart, bekannt wurde Svetlana Alexievich mit ihrem Buch über die Menschen in Tschernobyl, das heißt eine Chronik der Zukunft. Es gibt ja viele Journalisten, die sich mit der Reaktorkatastrophe, mit den Opfern auseinandergesetzt haben. Was macht Svetlana Alexievich speziell in dieser Auseinandersetzung?
Das Spezielle an Svetlana Alexievich ist generell nicht nur in ihrem Tschernobyl-Buch, sondern überhaupt, dass sie sich für die Menschen und ihre privaten Geschichten interessiert. Es geht in dem Tschernobyl-Buch um Menschen, die als Feuerwehrleute dort gearbeitet haben, um Menschen, die mit bloßen Händen den Graphit vom Dach aufgesammelt haben und um deren Angehörige. Sie erzählen Ehefrauen, die ihre Männer verloren haben, Mütter, die ihre Söhne verloren haben. Es ist die Geschichte beispielsweise einer Frau, die am Krankenbett ihres Mannes sitzt, der an den Strahlungsschäden stirbt, die schwanger ist und befürchtet, dass dieses Kind behindert sein wird, trotzdem aber am Bett des Mannes sitzen bleibt. Sie hat sich zu entscheiden zwischen zwei Lieben. Und solche sehr privaten Geschichten interessieren Svetlana Alexievich besonders.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Frau Braungart, dann sind das Gespräche. Das ist eigentlich ein journalistisches Verfahren.
Es ist ein journalistisches Verfahren. Svetlana Alexievich hat ja als Journalistin auch begonnen. Aber es ist im Gegensatz zu sehr vielen journalistischen Arbeiten keine 1:1 Wiedergabe dieser Interviews, die sie führt. Sie sammelt sehr, sehr viel Material, führt stundenlange Gespräche, zeichnet sehr viel auf und konzentriert das dann in Beiträgen von vielleicht 10-12 Seiten. Ein Gespräch, was also über 2 Tage zum Beispiel gehen konnte, wird in 2 Seiten verdichtet. Sie versucht, die Texte zu rhythmisieren, bestimmte Redewendungen immer wieder einzuflechten, um eine Person zu charakterisieren. Also es sind keine 1:1 Interviews.
Sie haben gesagt, das ist eine Arbeit der Verdichtung. Auf der anderen Seite geht es ihr schon um eine Annäherung an das, in Anführungszeichen, eben das wahre Leben. So war es, so ist es.
Richtig. Ihr Anliegen ist es, eine Chronik der Sowjetunion zu schaffen. Und sie hat sie immer natürlich an bestimmten Punkten aufgehängt, an denen dieses sowjetische System ins Schwanken geriet, die letztendlich auch zu seiner Zerstörung geführt haben. Das beginnt mit dem Afghanistan-Krieg. Das ist die Tschernobyl-Katastrophe. Zurückgehend dann Geschichten über Menschen, die den Krieg erlebt haben. Das sind einmal Frauen, die als Partisanen an der Front waren, als Soldatinnen, als Sanitäterinnen. Und dann ist es ein Buch über Menschen, die im Krieg Kinder waren, die ihre Erlebnisse erzählen. Das sind so die Punkte, die sie historisch betrachtet, aber wo sie vor allem verfolgt, wie haben die Menschen das erlebt. Das heißt, das sind Gespräche, wo Menschen ihr Leben erzählen. Und das ist auch in diesem letzten Buch, das den Abschluss dieser Chronik bildet, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, in dem Menschen ihr Leben erzählen, wie sie diesen Zusammenbruch erlebt haben, wie sie davor gelebt haben. Auch hier geht es vor allem um private Geschichten, wenn natürlich auch das Politische nicht ausgeblendet wird und nicht ausgeblendet werden kann.
Dieses Buch haben Sie soeben übersetzt, Ganna Maria Braungart. Es wird erst erscheinen im Herbst. Das heißt Secondhand Zeit, Leben auf den Trümmern des Sozialismus. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, diese Chronik der Sowjetunion, worum geht's der Autorin darin? Geht's um eine Art gesellschaftliche Traumatherapie oder geht es da um eine Aufklärung?
Es ist beides ein bisschen und es ist auch beides nicht. Da sie ja Gespräche führt, nimmt sie sich als Fragende sehr zurück. Sie wählt natürlich die Person aus, die sie befragt, aber es geht ihr eigentlich darum, ein Bild dieses Lebens in der Sowjetunion, die es nun nicht mehr gibt, zu zeichnen, wie es von einzelnen Menschen erlebt wurde. Also das sind Geschichten sehr privater Art, in die natürlich die politischen Ereignisse immer eingreifen und oft auch sehr radikal eingreifen. Da ist beispielsweise die Geschichte einer Frau, die in einem Kinderheim aufgewachsen ist, weil ihre Eltern im Lager saßen, trotzdem aber dann eine blühende Anhängerin des Sozialismus wird, später Parteisekretärin in einem kleinen Provinzort und die Perestroika als sehr traumatisch erlebt. Das sind so Geschichten, über die man sich wundert, dass Menschen, die eigentlich alles Grauen dieses Sowjetsystems erlebt haben, dennoch sich heute nach dem Zusammenbruch desselben danach zurücksehen, weil sie sich in der neuen Zeit überhaupt nicht heimisch fühlen, also in diesem neuen Raubkapitalismus, der plötzlich über sie hereingebrochen ist. Es geht sehr viel um verlorene Illusionen, darum, dass die Illusionen, die man hatte mit dem Sozialismus, mit dem Aufbau des Sozialismus, ein besseres Leben für sich oder zumindest für seine Kinder zu schaffen und später auch den Zusammenbruch der Illusionen, die man mit der Perestroika hatte, dass nun ein besserer Sozialismus anbrechen würde. Angebrochen ist aber ein Kapitalismus, dem sehr viele Menschen nicht gewachsen sind. Und das versucht sie zu beschreiben, beziehungsweise nicht zu beschreiben, sondern das lässt sie sich erzählen, warum die Menschen, die in der Sowjetunion gelebt und dort aufgewachsen sind, dem Neuen nicht gewachsen sind. Sie sind immer gegängelt worden, waren daran gewöhnt, dass der Staat sich um alles kümmert und plötzlich sind sie in eine Gesellschaft geworfen, in der sie sich selbst um alles kümmern müssen. Eine Gesellschaft, die mehr auf Ellbogen beruht und in denen die russische Mentalität doch sehr schwer sich zurechtfindet.
Diese Chroniken existenzieller Enttäuschungen, die Sie nun beschrieben haben, die Svetlana Alexejewitsch sammelt, verdichtet, beschreibt in ihren Büchern. Die Autorin selber hat wegen ihrer Bücher Verfolgung erlebt. Sie wurde in den 80er Jahren entlassen. Sie verließ Weißrussland dann auch, kehrte jetzt aber wieder zurück ins Land. Wie ist das? Wird sie rezipiert im Land?
In Weißrussland selber dürfen ihre Bücher nicht erscheinen. Die erscheinen auf Russisch in Moskau, in einem Moskauer Verlag, und werden in Weißrussland eben nur von denen wahrgenommen, die sie auf Russisch kennen. Sie ist natürlich eine bekannte Person dort in der Öffentlichkeit, das schon. Wird aber doch nicht so sehr verfolgt, also dass sie jetzt fürchten müsste, vielleicht verhaftet zu werden oder so, da sie doch durch ihr internationales Ansehen ein wenig beschützt ist, sagen wir.
Was bedeutet dieser Preis für Svetlana Alexejewitsch?
Ich denke, er ist ihr sehr wichtig, weil es ihr ein Anliegen ist, diese Geschichte der Sowjetunion, diese Chronik zu erzählen und in die Welt zu bringen. Also nicht nur in der Sowjetunion zu belassen, bei denen, die es betrifft, sondern auch in anderen Ländern ja davon zu berichten. Was sind das für Menschen? Wie haben sie gelebt? Wie leben sie heute? Und um ein bisschen dieser Fremdheit und der Vorurteile vielleicht abzubauen, die es zwischen den Ländern gibt und zu erklären, warum das dort so ist, wie es heute ist.
Die Übersetzerin Ganna-Maria Braungart über Svetlana Alexejewitsch. Die Bücher der diesjährigen Friedenspreisträgerin sind auf Deutsch bei verschiedenen Verlagen erschienen. Ihr neuestes heißt Secondhand Zeit und kommt voraussichtlich im September bei Hansa Berlin heraus.
SRF 2 Kultur, die Kulturnachrichten mit Elinor Landmann. Bei einer großen Ausstellung über die Bronzezeit zeigt die Eremitage in St. Petersburg viele Objekte, die als sogenannte Beutekunst im Zweiten Weltkrieg in die Sowjetunion gelangten. Unter den mehr als 1700 Objekten in der Ausstellung sind nicht weniger als 600, die Deutschland wiederhaben will. Zum Beispiel der Goldschatz von Eberswalde in Brandenburg und auch die Troja-Funde von Heinrich Schliemann. Deutsche Ansprüche behindern allerdings nicht den offiziellen Festakt zur Eröffnung der Ausstellung morgen Freitag. Neben Kreml-Chef Putin wird auch die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erwartet. Der Bürgerkrieg in Syrien bedroht Menschen und er gefährdet einzigartige Kulturdenkmäler. Das Welterbekomitee der UN-Kulturorganisation UNESCO hat 6 syrische Orte am Donnerstag auf die Liste der gefährdeten Welterbestätten gesetzt. Darunter zum Beispiel die Altstadt von Damaskus, die Oase Palmyra oder auch das alte Aleppo. Es ist schwierig für die Denkmalexperten, die Schäden derzeit selbst in Augenschein zu nehmen. Das Komitee der UNESCO hat darum unter anderem Fotos und Berichte von Einheimischen bei der Entscheidung berücksichtigt. Im Deutschen Halle haben hunderte Menschen auf einer Trauerfeier Abschied vom Künstler Willi Sitte genommen. Der Maler und Grafiker galt als herausragender Vertreter des sozialistischen Realismus. Wegen seiner kommunistischen Parteikarriere lösten Sittes Werke und Ausstellungen nach der deutschen Wiedervereinigung öffentliche Diskussionen aus. Willi Sitte starb am 8. Juni im Alter von 92 Jahren.
Ein leichter Glanz auf den Gesichtern, die Nase voller Abgase, zu viele Körper im Bus und alle versuchen, die Schweißränder zu verstecken. Wer kann, der meidet Großstädte im Sommer. Nicht nötig in Genf. Dort locken in den Straßen andere Töne, während 3 Wochen im Juni. Thomas Gutersohn hat sich umgehört.
Gornevin in Genf, kurz nach Büroschluss. Eilig überqueren Hunderte den Bahnhofsplatz, ein paar zwängen sich noch in ein Tram, bevor die Türe schließt, andere warten in der Hitze auf den Bus. Und mittendrin haut Florian Künzi in die Tasten. Gymnasiast am College Voltaire spielte hier zum Vergnügen.
Je suis venu jouer sur les pianos qui sont à disposition pour m'amuser.
Es ist nicht sein Klavier, auf dem Fabian Künzi spielt. Seit 3 Jahren stellt die Stadt Genf immer im Juni zwischen 20 und 30 Klaviere in die Straße zur freien Verfügung für jedermann. Joue, je suis à vous, heißt das Projekt. Für Sami Kanaan, Kulturdirektor der Stadt Genf, ist das Ziel Kontakt schaffen.
Begegnungen, Leute, die sich sonst nicht kennen, junge, ältere, Schweizer, Ausländer, also allerhand Leute, die zum Teil spielen können, zum Teil halt nicht, und völlig improvisiert haben rund um diese Pianos Tag und Nacht. Und das hat einen riesen Erfolg gehabt.
Musik als Begegnungsort im urbanen Alltag. Ursprünglich stammt die Idee vom englischen Künstler Luke Jerram, der das Projekt Play Me I'm Yours 2008 auf die Beine stellte. Seither wurden über 750 Klaviere aufgestellt in 35 Städten in Europa, Amerika, Asien und Australien. Ein riesiger Erfolg, auch in Genf. Dieses Jahr stehen 33 Klaviere in den Genfer Straßen und an fast allen größeren Plätzen. Im Parc des Bastions begleitet die Musikstudentin Esther Lefer ihren Freund Isandro Orchede am Cello. Für die beiden Musiker ist es eine neue Erfahrung, meint Isandro Orchede.
À mon avis, ça change parce que normalement, soit on joue dans la salle, soit personne écoute.
Normalerweise übe er für sich zu Hause, wo niemand zuhöre, oder spiele dann in Konzertsälen vor einem großen Publikum. Hier sei das anders. Ungezwungener findet die Cellistin Esther Lefer.
Personne qui vient écouter, c'est par hasard et du coup, elle s'arrête si ça leur plaît, même si c'est juste 2 minutes et je sais pas, c'est chouette.
Die Leute kommen und gehen, wie sie wollen, nehmen eine kurze Auszeit, das gefalle ihr. Auch dem spontanen Publikum gefällt's. Etwa einer jungen Frau, die mit dem Fahrrad am Klavier vorbeifährt, kurz umdreht und dann absteigt. Den Helm lässt sie auf dem Kopf.
Ich trouve beau qu'il y ait de la musique dans la ville qui vient à nous. Et ça me touche. Et moi je joue pas du tout du piano, donc je trouve super. Mais je sais pas plus.
Auch wenn sie nicht viel mit Pianos anfangen könne, fände sie es schön, wenn es Musik gäbe in der Stadt. In Genf bereiten die Klaviere jeweils das Terrain vor für die Fête de la Musique. Ein Volksfest, sagt Sami Kanaan.
Das ist das größte Volksereignis im Jahr. Wir können nicht zählen, weil es ein Gratiszugang ist, also keine Einschränkungen, aber wir schätzen, dass zwischen 200.000 und 250.000 Personen jeweils an der Fête de la Musique teilnehmen, an einem Wochenende, über 3 Tage.
Am Fest der Musik treten Amateur- und Berufsmusiker in den Straßen und Parks aller französischsprachigen Städten auf, so auch in Genf. La Fête de la Musique findet immer am 21. Juni statt, dem internationalen Tag der selbstgemachten Musik. Nur in Genf dauert das Fest über das ganze Wochenende durch. Die Pianos stehen noch dieses Wochenende während der Fête de la Musique. Danach werden sie wieder weggeräumt. Bis zum nächsten Jahr.
Überflieger, wahnwitzige Kletterer, mit Wunderkräften ausgestattete Gestalten. Der Brite Christopher Nolan hat es mit den Superhelden. Der Filmemacher hat für die Amerikaner schon Batman erfolgreich fürs Kino wiederbelebt und jetzt wagt er sich als Produzent an den Superhelden schlechthin, an Superman. Man of Steel kommt heute bei uns in die Kinos und Filmredaktor Michael Sennhauser hat das 3D-Spektakel schon gesehen.
Goodbye, mein Sohn, sagt Jor-El alias Russell Crowe auf dem explodierenden Planeten Krypton. Er schickt seinen Neugeborenen als letzten Überlebenden in einer Kapsel auf die Erde. Und die Mama meint noch, der Kleine werde da ein Außenseiter sein, die Menschen würden ihn töten. Aber nein, meint Papa, er wird ein Gott sein für sie.
Goodbye, my son.
He'll be an outcast. They'll kill him.
How? He'll be a god to them.
Soweit hält sich auch der neue Film an die alte Genesis von Superman, wie sie Millionen von Fans kennen, seit Jerry Siegel und Joe Shuster die Comicfigur in den 1930er Jahren geschaffen haben. Der Außerirdische kommt als Erlöser unter die Menschen. Aber die sind nicht reif für sein Geheimnis. Also verkleidet er sich im Alltag als Reporter Clark Kent und bleibt als Superman im blau-roten Dress eine geheimnisvolle Forster Frapp im Hintergrund. Da aber Batman und Spider-Man im Kino erst wieder zu erfolgen wurden, als ihre Neuschöpfer die Menschlichkeit und Verletzlichkeit der angeblichen Superhelden in den Vordergrund stellten, versucht dies der neue Film ebenfalls. Der kleine Kal-El ist auf der Erde erstmal überfordert von seinen eigenen Superfähigkeiten. Alles ist zu hell und zu laut. Nicht überraschend bei einem Kind mit Röntgenblick und Supergehör. »Die Welt ist zu groß, Mama«, sagt der Kleine zu seiner irdischen Pflegemutter. Dann mach sie klein, meint die Mama. Und der Pflegepapa, gespielt übrigens von Kevin Costner, erklärt dem Jungen seine Fähigkeiten. Du bist die Antwort auf die Frage, ob wir allein sind im Universum.
You're the answer, son. You're the answer to are we alone in the universe.
Can I just keep pretending I'm your son?
You are my son.
Kann ich nicht einfach weiterhin so tun, als ob ich dein Sohn wäre? Du bist mein Sohn. Aber ich muss daran glauben können, dass du aus einem bestimmten Grund hier auf die Erde geschickt wurdest.
I have to believe that you were sent here for a reason. And even if it takes the rest of your life, you owe it to yourself to find out what that reason is.
Und solltest du auch dein ganzes Leben dafür brauchen, du bist es dir schuldig, den Grund für dein Hiersein zu finden. Autsch. Da haben wir uns 80 Jahre lang darüber amüsiert, dass Superman sich hinter dem linkischen Clark Kent verstecken muss, dass er seine Kräfte und Fähigkeiten für den Ernstfall verbergen musste. Und nun stellt sich heraus, dass der das gar nicht komisch findet. Im Gegenteil, Superman leidet darunter, kein Mensch zu sein. Das geht zu weit. In ihrem Bemühen, die Figur Superman menschlich zu machen, haben die Schöpfer dieser neuen Kinofranchise versucht, ihm alles auszutreiben, was ihn einzigartig machte. Es dauert eine volle Stunde im Kino, bevor zum ersten Mal der Name Superman fällt. Und sogar da ist es bloß ein verschämter Witz. Dafür ist der Rest des über 2 Stunden langen Films peinlichst ironiefrei, bis hin zur obligaten, weltenrettenden Zerstörungsorgie am Schluss. Jetzt ist auch Superman zu einem langweiligen Fall für den Arbeitsplatzpsychologen geworden, wie wir alle. Vielleicht aber erklärt genau dies den erstaunlichen US-Kassenerfolg des Films. Als Außerirdischer war ja auch Superman bloß ein Immigrant. Als einsamer Zweifler in einer feindlichen Arbeitswelt aber ist er plötzlich ein Amerikaner.
Zum 100. Geburtstag der Autorin und Journalistin Lore Wies ist auch eine Homepage erschienen, auf der ihr Lebenswerk vorgestellt wird und zum Teil digitalisiert ist. Die Seite hat sich Kathi Lambrecht von der Online-Redaktion angeschaut. Kathi Lambrecht, was erfahre ich darauf?
Nun, was für mich diese Seite so wertvoll macht, sind die verschiedenen Aspekte, die vielen verschiedenen Aspekte, unter denen das Phänomen Lore Wies beleuchtet wird. Was die Seite nicht ganz so wertvoll macht, ist leider das Layout. Das muss ich hier schon fast als Warnung dann doch sagen. Nämlich diese vielen besonderen Inhalte, die kommen nicht zur Geltung, die sind versteckt. Ich muss mich durchklicken, ich habe keine klare Führung und dann stößt man halt eben eher zufällig auf zum Beispiel sehr persönliche Briefe von Lore Wies, die sie aus ihrem Urlaub in Korsika im Jahr 1974 geschrieben hat an ihren Sohn. Und es sind eben diese nicht nur offensichtlichen Themen oder Personen, die für so ein Archiv interviewt werden, die dort auf dieser Homepage vorkommen. Natürlich gibt es die auch, also die Schweizer Schriftstellerin Milena Moser, die erzählt von ihren Erinnerungen an Lore Wies und auch der Journalist Al Imfeld, der mitunter einen kritischen Blick wirft auf seine Begegnung mit der Kollegin, ist dort anzutreffen. Aber was wirklich bewegt und was eben, ich sag mal, über ein offizielles Porträt hinausgeht, das sind die Zeugnisse von Personen aus dem ganz persönlichen Umfeld, zum Beispiel Claudia Bissig. Sie war die ehemalige Pflegerin von Lore Wies und dies betreute sie zu Hause bis zu ihrem Tod und begleitete sie auch im Krankenhaus. Und diese Pflegefachfrau erzählt von einem ganz bewegenden Interview von den letzten Tagen von Lore Wies.
Woher kommen denn diese persönlichen Dokumente? Ein Interview mit einer Pflegerin ist ja nicht jetzt der alltägliche Archivbeitrag.
Nun, es gibt diese ganzen subjektiven Dokumente, der diese Homepage unter anderem von Nikolaus Wies, dem Sohn von Lore Wies, gegründet und auch von ihm betreut wird. Und er scheut sich zum Glück nicht, viele persönliche Fotos und eben auch Briefe seiner Mutter online zu stellen, die er auch aus seiner Sicht und mit seinen Erinnerungen kommentiert. Und eben diese ganzen subjektiven Dokumente ermöglichen noch einmal eine ganz andere Auseinandersetzung mit Lorvis. Wobei auch ihr Werk auf der Homepage nicht zu kurz kommt. Mein Highlight ist dort zum Beispiel die allererste Ausgabe des Magazins des Tagesanzeigers. Das erschien am 7. Februar 1970. Diese Ausgabe ist da komplett zu sehen. Auch ganz schön die Werbungen, die damals noch vor 40 Jahren jetzt mittlerweile doch ganz anders nochmal aussehen als heute. Wies war ja Mitbegründerin und Co-Leiterin des Magazins und die erste Nummer startete ja auch aufrührerisch mit einer Reportage über die amerikanische Frauenbewegung. Make War Not Love war der Titel und Lovies sorgte ja dafür, dass regelmäßig dort Artikel über Gleichberechtigung erschienen, über Rollenverteilung, Schwangerschaftsabbruch oder Gewalt in der Ehe, damals alles andere als eine Selbstverständlichkeit.
Diese erste Ausgabe von Tagi Magi und auch das vollständige Interview mit der Pflegerin von Lorvis, die finden Sie im Internet auf der Seite Lorvis in einem Wort.ch. So laut sie begonnen hat, so leise ist sie verstummt. Die Occupy Wall Street Bewegung in New York. Doch einige der lauten Aktivisten haben sich einem neuen, stilleren Aufgabengebiet zugewandt, statt sich gegen die Kapitalisten an der Börse zu engagieren, greifen sie nun Bedürftigen unter die Arme, den Opfern des Hurrikans Sandy, der im letzten Oktober die US-Ostküste verwüstete. Zum Beispiel auf Staten Island, dem Stadtbezirk südwestlich von Manhattan. Ruth Witwer hat sich dort umgeschaut.
Hier an der Midland Avenue in Staten Island auf der anderen Seite der Verrazano-Brücke geht niemand freiwillig hin. Eine vergessene Welt, nennt sie der Occupy Sandy-Aktivist Justin Stone. Als der Sturm Sandy darüber hinwegfegte, war Staten Island komplett von der Manhattan-Insel abgeschnitten. Aber das interessierte keinen. Nicht die Medien, nicht die Politiker, niemanden. Und sobald in Manhattan das Licht wieder angehe, sei die Welt sowieso wieder in Ordnung, sagt Justin Stone sarkastisch.
Staten Island's often called the forgotten borough. I mean, when the storm hit, none of the news covered the fact that Staten Island was completely cut off from the rest, besides the Verrazano Bridge.
Damals, Ende Oktober 2012, war die Occupy Wall Street Bewegung selbst nur mehr ein laues Lüftchen. Das Geschrei gegen die Kapitalisten der Wall Street war verstummt. Die Sturmnacht bedeutete die Geburtsstunde für das nächste Projekt. Eine Handvoll Aktivisten startete die Verwandlung. Aus Occupy Wall Street wurde Occupy Sandy. Gegen 300 Helfer packen seither überall dort an, wo kein anderer anpacken will. Eben zum Beispiel hier auf Staten Island, wo sich der Nichtschwimmer Ayman Youssef stundenlang im fast 4 Meter tiefen Wasser über Wasser hielt. Von seinem Haus sind nur noch ein paar Treppenstufen übrig.
This is the rear of my home. That's the steps right there. That's what's left from the house.
Aber die Helferseele von Ayman Youssef ist intakt geblieben. Homeless Hero, obdachloser Held, nannte ihn ein lokales Blatt. Denn der gebürtige Syrer stellte sein Überleben ganz unter das Motto, den anderen helfen. Auf dem Grundstück seines Hauses baute er Zelte auf, stellte einen Container hin und bettelte Nahrungsmittel, Kleider und Putzzeug zusammen. In Aymans kleinem Laden können sich jene, die alles verloren haben, gratis mit dem Nötigsten eindecken.
I lost my house. Everything I had, only the outside walls.
Ich bin unendlich dankbar, sagt eine Frau mit einem Sack voller Lebensmittel in der Hand. Ohne diese Hilfe wüsste ich nicht weiter. Von ihrem Haus sind nur noch die Außenmauern übrig geblieben. Immerhin zahlt ihre Versicherung den Wiederaufbau. Ayman Youssef hatte keine Versicherung. Weil sein Elektronikgeschäft schlecht lief, konnte er die Raten nicht mehr zahlen. Zusammen mit vielen freiwilligen Helfern, wie den Leuten von Occupy Sandy, baut er gerade ein neues Vorratszelt auf. Occupy Sandy sieht keinen Unterschied zur Protestbewegung von früher. Man mache eigentlich genau dasselbe, gegen wirtschaftliche Ungerechtigkeit kämpfen. Dennoch, die Verbindung der antikapitalistischen Bewegung mit ihrem größten Feind, eben dem Kapitalismus, war und ist eine Revolution. Ausgerechnet mit dem riesigen Online-Versandhaus Amazon gelang ein effizienter Deal. Die Occupy Sandy-Aktion übernahm die Wedding List, eine Online-Wunschliste für Brautpaare. Nun kaufen Spender dort für Sandy-Opfer die Wunschliste leer und schicken statt Staubfängern nützliche Dinge direkt nach Staten Island. Gerade heute seien Verlängerungskabel und Batterien angekommen, bestätigt Justin Stone. Er findet, Kapitalismus sei nicht nur des Teufels.
But capitalism can be leveraged for the positive, and the Amazon registries are the best way that we can demonstrate capitalism isn't always evil.
Wir benutzen den Kapitalismus für den guten Zweck, meint der Occupy-Koordinator. Das sehen nicht alle so bei Occupy. Zu einer Spaltung der Gruppe habe dies aber nicht geführt. Man sei einfach anderer Meinung, mehr nicht. Neben dem Amazon-Deal kam auch noch $1 Million an Spenden zusammen. Dennoch, Justin Stone macht sich nichts vor. Die meisten der Bewohner, ganz sicher jene ohne Versicherung wie Ayman Youssef, werden den Kampf um ihr Haus verlieren. Occupy Sandy begleite sie aber bis zum bitteren Ende.
We're very aware that most of the people we're standing with are going to lose their homes. This is a losing battle for most of them, and we're going to stand with them until the end.
Bis dahin arbeitet Occupy Sandy bereits an der nächsten Verwandlung, jener zu Occupy Norman nach dem verheerenden Tornado in Oklahoma.
Die neue Occupy-Bewegung in New York, das war ein Augenschein in Staten Island von Ruth Witwer. Ziemlich wild gemischt klingen auch die Zutaten einer modernen Operette, die gestern Abend in Biel ihre Uraufführung hatte. Elemente aus 16 verschiedenen Operetten greift der Bieler Musiker Urs-Peter Schneider in seinem neuen Werk Heile Welt auf, inszeniert von Bert Wirsch, Direktor des Theaters Biel Solothurn, der mir vorhin erzählte, dass er gar nicht so nervös war, als er während der Premiere im Publikum saß.
Es ging mir sehr gut, weil dieses Ensemble ist sehr gut drauf gewesen. Es war sehr spritzig und das Publikum hat zum Teil auch gelacht, geschmunzelt. Und das ist ein gutes Zeichen in zeitgenössischer Musik.
Wie funktioniert denn dieser Abend? Laut Beschreibung bezieht sich der Komponist Urs-Peter Schneider auf Werke von 16 verschiedenen Operettenkomponisten. Gibt es da trotzdem so etwas wie eine Handlung?
Nein, es gibt keine Handlung. Er benutzt die verschiedensten Operetten von diesen Komponisten als Material im Sinne von John Cage und arbeitet mit diesem Material ganz wild durcheinander. Es gibt also keine Operette im herkömmlichen Sinne.
Das klingt ein bisschen wie eine Pasticcio-Oper, also so eine Art Querschnitt durch Opern bekannter Komponisten, wie das früher oft der Fall war.
Ach so, nein, es ist noch ärger, indem das so minimalisiert wird, da werden einzelne Worte, einzelne Töne gegeneinander gehalten und so in ein Rastersystem gebracht. Das ist also viel extremer als ein Pasticcio, wo immerhin ja die Arien vollständig gekommen sind.
Was interessiert denn Urs-Peter Schneider jetzt just an diesen bekannten Operettenkomponisten wie Strauss, Lear, Offenbach? Klingt seine Musik denn jetzt trotzdem modern?
Die ist total modern. Er benutzt die Worte, er benutzt den Gestus, er benutzt Musik, einzelne Töne, die er neu zusammensetzt. Und natürlich den Gestus von diesen Komponisten, dass die mit ihren Elementen des Küssens, des Ungeschicks, des Pech, der Liebeswunsch und so weiter, das wird alles thematisiert und leuchtet immer ganz kurz auf. Das ist aber ein sehr schneller Wechsel zwischen all diesen verschiedenen Elementen.
Also er greift die großen alten Themen heraus und reiht die in einer Art Shortcuts aneinander.
So etwas könnte man sagen, genau.
Und was hat Sie als Regisseur daran gereizt, sich mit dem Genre der Operette auseinanderzusetzen, die ja jetzt bei Kritikern oft als oberflächlich und etwas sentimental gilt?
Ich denke, das ist eine Geschichte unserer Gesellschaft, unserer bürgerlichen Gesellschaft, ist die Operette natürlich hervorragend geeignet, das hervorzuholen und damit zu spielen. Denn das Stadttheater ist ja eigentlich der Ort, wo bürgerliches Theater zu Hause ist. Und deswegen habe ich auch Urs-Peter Schneider eingeladen zu meinem Abschluss hier nach Biel ins Stadttheater, dass er sich mit diesem Genre auseinandersetzt am Ort, wo wir schon viele Operetten gemacht haben. Das hat ihn wiederum gereizt, natürlich diesen konnotierten Ort zu benutzen für seine Kompositionsart.
Jetzt nennen Sie den Abend ausgerechnet Heile Welt. Das weckt natürlich den Verdacht, dass Sie das Gegenteil inszenieren.
Ja, das kann man so sehen, dass das ein ironischer Kommentar ist zu einer heilen Welt. Operette möchte ja heile Welt zeigen, tut es natürlich auch in dem Sinne, dass es ja ein glückliches Ende immer nimmt, obwohl die Figuren sich ja öfters furchtbar bekriegen und hassen und sich in die Quere fahren, aber am Schluss ist ja dann alles wieder heil. Und insofern ist es natürlich ein ironischer Kommentar zu dieser heilen Welt.
Und was sieht man als Zuschauer auf der Bühne?
Man sieht viel Farbe, bringt das ja auch in ein System, diese verschiedenen Handlungsmomente mit Farben. Die Akteure sind teilweise ganz starr und teilweise sind sie sehr lebendig, indem sie dann diese bekannten Klischees praktisch von Liebe, Hass und Eifersucht intensivst spielen.
Sie haben vorhin gesagt, das ist Ihre letzte Saison in Biel-Solothurn, auch eine Ihrer letzten Produktionen überhaupt. Haben Sie sich damit eine Art Wunsch erfüllt?
Ja, und zwar hatte ich mich nie getraut, zeitgenössische Musik, geschweige denn eine Uraufführung, in mein Programm aufzunehmen. Und so hat sich sozusagen ein Traum erfüllt, dass ich ganz zum Schluss mit einem Bieler Komponisten, der ja auch schweizweit bekannt ist, so ein Projekt zu realisieren. Er war Feuer und Flamme und hat sofort zugesagt. Und die Stadt Biel hat auch einen Werkauftrag gegeben. Dadurch hatten wir in Biel die wunderbare Möglichkeit, so ein Werk auf die Bühne zu setzen.
Der Regisseur und Theaterleiter Bert Wirsch auf SRF 2 Kultur. Die heile Welt gibt's am Samstag wieder zu erleben im Stadttheater Biel.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.